Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Heute geht es um den CO2-Fußabdruck von Futtermitteln oder wir können auch sagen um die Umweltauswirkungen von Futtermitteln oder der Fütterung in der Tierhaltung. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Und an dieser Stelle begrüßen wir ungefähr einmal im Monat immer wieder spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Zu mir ist heute gekommen oder wir sind heute zu Gast bei, wie kann man das sagen, wenn man jetzt einen Podcast macht, Dr. Lina Sophie von Fricken. Sie ist ESG-Managerin, Global ESG-Managerin bei Big Dutchman. Was ESG ist, besprechen wir gleich, aber vielleicht mal Frau von Fricken zu Ihrer Herkunft und was haben Sie gelernt, wie man so schön sagt?
Ja, moin Herr Barken, moin an den Rest der Zuhörerschaft, so will ich das mal sagen. Wo komme ich her? Ich komme aus Vechta, also ich komme aus dem Silicon Valley der Landwirtschaft, ne? So nennen wir das ja. Hier ja gerne. Ja. Bin auch mit einem Landwirt verheiratet, habe dann früher, da war ich mal ganz rebellisch, ganz kurzzeitig gedacht, ich studiere mal BWL und VWL, nicht Landwirtschaft, habe dann über eine Promotion zurückgefunden zum Thema Agrar, habe damals schon zum Thema Nachhaltigkeit in der konventionellen Agrarproduktion am Beispiel der deutschen Schweinemast promoviert. Also Nachhaltigkeit treibt mich schon sehr lange um und habe dann ja auch 10 Jahre lang in Genossenschaften und futtermittelproduzierenden Unternehmen gearbeitet, war 8 Jahre in Münster bei der Agravis und dann 2,5 Jahre bei der GS in Schneiderkrug. 10 schöne Jahre, die ich auch nicht missen will. Und jetzt bin ich seit fast einem Jahr noch nicht ganz bei Big Dutchman in Kalbislack.
ESG, das ist, sind die 3 geheimnisvollen Buchstaben. Was steckt dahinter?
Das ist der neumodische Begriff für Nachhaltigkeit, Herr Barken. Ja. Also ESG, okay. Environment, Social Governance Themen. Eigentlich, wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, ist das der moderne, neue Begriff für Nachhaltigkeit. Nur, dass er konkretisiert wurde. Wir sehen ja im Nachhaltigkeitsbereich so ein bisschen eine Veränderung weg von der Freiwilligkeit, ne? Also vor 10, 15, 20 Jahren war das alles irgendwo noch freiwillig und dann wurde es zunächst für die börsennotierten und anderen größeren Unternehmen verpflichtend und jetzt ab diesem und dem nächsten und dem übernächsten Jahr ist es für viele von uns verpflichtend. Und für die Unternehmen, die nicht verpflichtet sind, gibt es trotzdem Auskunftspflichten. Also will sagen, Nachhaltigkeit war es früher, da war es noch freiwillig. Jetzt heißt es ESG, jetzt ist es verbindlicher geworden. Und die Buchstaben stehen halt für die 3 Kategorien Environment, Social und Governance.
Ja. Ja, wir haben einige Herausforderungen in der tierischen Veredelung. Es wird ja immer behauptet, die Tiere sind die größten Klimaschweine, sagen wir jetzt mal. Das passt ja sehr gut, weil wir gleich auch über Schweine sprechen werden. Stimmt das?
Also wenn man das jetzt rein nüchtern betrachtet, ist es schon so, dass natürlich ein tierisches Protein, sagen wir jetzt einfach mal ein Schweineschnitzel, einen höheren Footprint hat als eine Gurke. Ich nehme immer gern die Gurke als Vergleich. Ich glaube, das liegt irgendwie auf der Hand. Ne? Eine Gurke besteht halt, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber zu einem hohen Prozentsatz aus Wasser.
Ich glaube 98%.
98%, ja, sehen Sie ja mal. Also und der, also insofern, ja, tierisches Protein hat einen höheren Footprint als Gurken. Deswegen ist man aber ja kein Klimasünder. Ne? Man muss das ganzheitlich betrachten. Wir ernähren Tiere ja auch mit Biomasse, die für den menschlichen Verzehr nicht geeignet ist. Es entsteht dann ein Wirtschaftsdünger, den wir wieder nutzen, um auf dem Acker wertvolle Kulturen anzubauen. Also die Antwort ist leider nicht ganz einfach ja oder nein. Insofern ja, weil halt eben der Footprint ist höher, aber nein, weil man muss es natürlich ganzheitlich und vor allen Dingen auch als Kreislauf betrachten.
Wie viel Prozent wie viel Prozent des Fußabdrucks stammen aus der Fütterung?
Ja, genau, das ist ja immer der interessante Teil. Also jetzt, das ist natürlich tierartspezifisch, aber wenn wir jetzt mal das Schwein als Beispiel nehmen, dann ist das ungefähr 50%. Und wenn wir dann das Thema Nährstoffmanagement, also Güllemanagement, noch oben drauf rechnen, dann sind es nochmal 30% on top. Also Fütterung plus Güllemanagement. Und diejenigen von uns, die sich mit Fütterung auskennen, und ich nehme mal an, das ist ein Großteil unserer Zuhörer, die wissen, Fütterung und Nährstoffmanagement, das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Ja, da sind wir bei 80%. Ne? Das ist der große Hebel. Das ist ja auch der Grund. Womöglich nehme ich Ihnen jetzt eine Frage vorab irgendwie aus dem Mund. Das ist der Grund, warum wir uns im Futtermittelbereich ja auch so intensiv mit dieser Thematik befassen, schon seit Jahren.
Ja, na, Sie nehmen mir da keine Frage aus dem Mund, die liegt ja auf der Hand, ja. Aber vielleicht vorweg nochmal, es gibt ja auch einige oder es gibt ja so einen Trend jetzt auch in der Wirtschaft, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Unternehmen verfolgen eigene Klimaziele. Gibt es da prominente Beispiele auch aus dem Lebensmittelbereich?
Oh ja, da ist die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf, ne? Also, Sie haben das angesprochen, eigene Klimaziele haben heutzutage eigentlich fast alle, wir nennen das ja so liebevoll Retailer, ne? Sowohl in dem Food als auch in dem Nicht-Food-Bereich. Also, das ist jetzt auch nichts, was typischerweise nur im Lebensmittel- und Agrarbereich passiert, sondern das haben andere Branchen auch. Und wir haben, wenn wir jetzt mal, also da reden wir über die Unternehmen, ne? Wir müssen ganz klar unterscheiden. Das ist das Klimaziel von dem Unternehmen. Zusätzlich haben wir ja auch noch Klimaziele auf das Produkt bezogen. Das sind dann die sogenannten Öko-Labels, ne? Und es gibt, ich glaube, in mehr als 200 Ländern mehr als 450 Öko-Label. Das muss man sich mal überlegen. Jetzt haben Sie nach einem prominenten Beispiel gefragt. Wenn wir jetzt mal einen der größeren Discounter aus Deutschland nehmen, ich werde jetzt einfach mal keinen Namen nennen, aber da wird der sogenannte Öko-Score eingeführt, auch getestet. Eingeführt in Deutschland ist er noch nicht. Ich weiß, dass man das in Berlin mal getestet hat. Jetzt bleibt abzuwarten, ob das ja flächendeckend auch umgesetzt wird oder nicht.
Dennoch stelle ich fest, wir haben da ein großes Sammelsurium, sage ich jetzt mal, von, ja, darf man sogar sagen, Label, die man so feststellt. Jeder berechnet da irgendwas so für sich. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die 120 Tage Weidemilch. Ne?
Ja, genau.
Ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Oder die Freilandhaltung im Geflügel oder der Auslauf bei den Schweinen, ja? Ist das nachhaltig? Also, wir sind jetzt da noch nicht beim Futter, aber nur mal als Beispiel. Es gibt da ein Sammelsurium. Können Sie das bestätigen? Kann man das irgendwie zusammenführen?
Ja, also das Sammelsurium, das ist eindeutig da. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wenn Nachhaltigkeit einfach wäre, dann hätten wir längst eine Musterlösung dafür. Und jetzt sehen wir halt eine Situation, wo viele Unternehmen oder verschiedene Unternehmen auch verschiedene Lösungen anbieten. Und im Normalfall, so wie Sie das gerade geschildert haben, platzieren die dann ein bestimmtes Thema, ne? Also man versucht relativ sachlich nüchtern Nachhaltigkeit auf den Punkt zu bringen, zum Beispiel durch eine Lebenszyklusanalyse. Jetzt ist es halt so, eine Lebenszyklusanalyse ist nicht gerade sexy, ne? Das verkauft sich nicht gut, das versteht auch kaum jemand, was das dann bedeutet. Das heißt, zusätzlich zu der nüchternen Betrachtung positionieren sich dann unterschiedliche Retailer nochmal mit einem Statement, irgendwas, was jemand versteht. Zum Beispiel 120 Tage Weidemilch oder unsere Schweine kriegen Auslauf oder, oder. Also wir haben im Agrarbereich, wenn wir jetzt über den Ackerbau sprechen, haben wir dann nüchterne Betrachtung und dann kommt obendrauf Verbot von Pestizideinsatz. Und ich glaube, es liegt daran, dass man es sonst, also oder dass ich glaube, die Retailer versuchen dadurch das Thema greifbarer zu machen, ist natürlich für uns aus der Branche leider manchmal ein wenig schwierig, wenn die Versachlichung der Diskussion am Ende so ein bisschen wieder ad absurdum geführt wird, ne? So will ich das mal formulieren.
Ja, das kann man sicherlich, da kann man sicherlich Stunden drüber reden, was da alles gibt. Und aber führen wir das mal schnell, weil wir heute ja auch nicht viel Zeit haben, zusammen und sagen, welche Lösung haben wir für dieses Problem oder für dieses Thema im Futterbereich? Da haben wir ja, um das mal so vorwegzunehmen, wird ja immer schon die ganze Zeit geredet von dem Product Environmental Footprint. Also dem Fußabdruck des Produktes oder dem ja, für die Umweltwirkung. Ich kann das gar nicht so übersetzen für Futter. Können Sie das mal beschreiben?
Ja, gerne. Da bin ich auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen stolz, dass man das im Futtermittelbereich geschafft hat, sage ich gerne vorweg, weil das ist nicht ganz so selbstverständlich, ne? Das werde ich gleich auch nochmal erklären, warum das so ist. Also, es gab vor, ich sage jetzt mal, gut 10 Jahren eine Initiative von der EU-Kommission, den ökologischen Fußabdruck von Produkten zu ermitteln. Und zwar ist das eigentlich so, wie wir das alle kennen von Kühlschränken, ne? Ich bringe mal gerne das Kühlschrankbeispiel. Da stehen dann ja diese Energieeffizienzkleber drauf, die sind irgendwie Ampelprinzip rot, gelb und grün. Und dann haben die noch so ein A++++++ dran, wenn die besonders effizient sind. Und im Prinzip nach dem Vorbild, weil das ist etwas, was wirklich eigentlich jeder versteht und wo man auch ziemlich einfach und schnell eine Kaufentscheidung nachfällen kann, nach dem System wollte man gerne auch etwas für andere Produkte haben. Und das eben auch für Futtermittel. Und das ist dann, ne, Sie haben das gerade schon angesprochen, PEF, also ich kürze das schon immer ab. PEF steht für Product Environmental Footprint, also der ökologische Fußabdruck, in diesem Fall von Futter. Und das hat man auch geschafft. Also man hat sich in Brüssel zusammengesetzt mit den unterschiedlichsten Verbänden und Futtermittelunternehmen aus Europa und hat gemeinsam an einer Berechnungsmethodik zur Ermittlung dieses Fußabdrucks gearbeitet. Und hat auch, und jetzt Herr Barken, helfen Sie mir, wann haben wir das denn verabschiedet? 2016, ja. Hätte ich jetzt schon dann gesagt, 2008?
Ja, so 2016, 2017 würde ich sagen, ja.
Ja, genau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und seitdem haben wir ein einheitliches Rahmenwerk, wie wir aus dem Futtermittelbereich diese Berechnung anstellen können. Und das ist eigentlich doch eine schicke Sache, weil dann haben wir zumindest eine einheitliche Basis, anhand derer wir uns dann auch vergleichen können. Wobei auch der Vergleich ja immer schwierig ist, aber darauf kommen wir sicherlich später nochmal zu sprechen.
Geht es dabei nur um den CO2-Fußabdruck? Wir haben ja, weil wir ja gerade eben darüber gesprochen haben, ne? Die 120 Tage Weide und so weiter, die unterschiedlichen Kriterien. Was wird alles ermittelt? Und wenn wir über das Futter sprechen, welche Komponenten?
Ja, also das ist das Schöne am PEF, wie ich finde, das verkompliziert es aber auch, das ist im Prinzip auch der größte Kritikpunkt am PEF, es wird eben nicht nur CO2 betrachtet, ne? Weil alle Berufskollegen aus der Landwirtschaft werden das bestätigen können. Wir haben Einfluss eben nicht nur auf CO2, sondern auch auf Landnutzung, auf Versauerung, auf Stickstoff- und Phosphoremissionen, auf Wasserverbrauch und dergleichen mehr. Und jetzt auf Ihre Frage zurückkommt, was wird betrachtet? In Summe werden da 16 Umweltkategorien betrachtet, von denen natürlich nicht alle 16 übermäßig relevant sind. Also wir sagen immer, im Kern haben wir 5 bis 6, die sehr relevant sind, 5 weitere, die noch mittelmäßig relevant sind und die letzten 6 kann man eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, außen vor lassen, aber sie sind halt rein rechnerisch nicht relevant. So, aber das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, ne? Jetzt sind wir wieder zurück bei dem Kühlschrank, CO2 versteht jeder. Und das kann ich auch total gut nachempfinden. Ich muss nur eindringlich warnen, gerade im Agrarbereich, die Maßnahmen, die wir in der modernen Landwirtschaft fahren, sorgen oftmals dazu, dass das Produkt als solches mit einem höheren CO2-Footprint kommt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein innovatives Endmastfutter für Schweine. Weniger Rohprotein, mehr freie Aminosäuren bedeutet auch mehr CO2, also einen höheren Footprint am Sack. Jetzt ist das kein Sackfutter, aber am Silo. Wenn wir das Futter aber verfüttern, ne, dann haben wir höhere Verdaulichkeit am Tier, wir haben weniger Stickstoff- und Phosphorausscheidungen. Das heißt, in Summe haben wir hinterher einen niedrigeren CO2-Footprint und vor allen Dingen auch weniger Stickstoff und Phosphor, weniger Versauerung, weniger Landnutzung und so weiter und so fort.
Ja, ich komme darauf gleich nochmal zurück, weil Sie ja auch Berechnungen gemacht haben. Aber ein Grund, warum ich Sie eingeladen habe, ist ja auch, weil Sie in einer der wichtigsten Phasen, sage ich jetzt mal, nach dieser Gründung 2017 oder wann es auch immer war, dann ja auch irgendwann Mitglied im Vorstand eines Vereins geworden sind, der diese Datenbank, wie soll ich mal sagen, aufgebaut hat und auch betreibt. Ja, Sie sind da im Vorstand. Und was steckt hinter dieser Datenbank?
Ja, genau, gerne. Diese Datenbank oder dieses Institut heißt GFLI. Noch eine lustige englische Abkürzung. Das steht für Global Feed LCA Institute. Wenn ich das jetzt auf Deutsch sagen sollte, würde ich einfach sagen, wir versuchen dort den ökologischen Rucksack von agrarischen Rohwaren und Futtermittelstoffen zu sammeln. Was heißt das? Also ich habe eben schon erklärt, wir waren dann in Brüssel in dieser großen Arbeitsgruppe total stolz, dass wir es hingekriegt haben, ein einheitliches Regelwerk zur Berechnung des Footprints zu erstellen. Dann haben wir also angefangen zu rechnen und stellten ziemlich schnell fest, ja Mensch, das ist ja alles ganz lustig, aber was für einen Datensatz nehmen wir denn für Weizen aus Deutschland? Welchen Datensatz nehmen wir für Weizen aus Frankreich? Welchen Datensatz nehmen wir für die unterschiedlichen Aminosäuren? Und wo kriegen wir den für Prämixe her? Das heißt, es stellte sich eigentlich ziemlich schnell heraus, was die nächste größere Aufgabe oder was der nächste größere Milestone sein würde. Und zwar, wir brauchen eine einheitliche und für jeden zugängliche Datenbasis. Und das ist eben genau das, was wir mit GFLI, ich sage jetzt mal, geschafft haben, aber wir sind da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Ne? Also man hat das GFLI gegründet, auch das wieder gemeinsam mit den unterschiedlichsten Verbänden und Unternehmen aus dem Futtermittelbereich, sowohl in Europa, aber auch in Nordamerika, in Südamerika. Wir gucken in Richtung der asiatischen Länder, also eigentlich in allen Ländern, wo auch agrarische Rohwaren angebaut werden, die wir in der Futtermittelproduktion nutzen. Und wir versuchen auf dieser GFLI-Plattform unabhängig Daten zu sammeln, Daten zur Verfügung zu stellen, damit eben die Berechnung, ich sage jetzt mal von meinem Endmastfutter, wo Weizen, Gerste, Soja, Aminosäuren und so weiter drin sind, damit wir die überhaupt auch durchführen können. Und ja, das ist das, was das GFLI macht. Die, da bin ich auch froh, dass auch DVT-seitig da inzwischen große Unterstützung ist. Ne? Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, wo wir aber auch natürlich noch nicht mit fertig sind. Auch das geht weiter.
Die Frage lautet natürlich, wir sind ja alle sehr heute in dem Absicherungsmodus. Wir wollen also kein Fake haben, wir wollen sichere Werte haben. Wie wird abgesichert, dass diese Werte auch korrekt sind? Ja, und nicht irgendwie da eingestellt worden sind und wir nachher eine Überraschung erleben, dass die Werte falsch waren.
Ja, dafür gibt es mehrere Mechanismen und alle Werte, die dort drin sind, haben zusätzlich zu dem eigentlichen Wert, also zum Beispiel CO2, P-Emissionen, N-Emissionen und so weiter, einen sogenannten Data Quality Ratio Wert. Also es wird die Datenqualität der eingehenden Daten sehr intensiv überprüft, was Stand heute auch noch bedeutet, die Daten gehen dann nicht mal so eben rein, ne? Also, und das ist im Moment noch einer der größten Kritikpunkte natürlich auch. Es ist jetzt nicht so auf Fingerschnips mal eben einen Datensatz aus Brasilien in der GFLI-Datenbank einzubringen. Das dauert, das wird geprüft, das wird auch von externen Dritten neutral überprüft. Und erst wenn diese Datenüberprüfung stattgefunden hat, wird das ins GFLI aufgenommen. Wir haben sogar, und das ist interessant, im GFLI einmal, ich sag mal, den Grundpool an Daten. Und dann gibt es sogenannte Higher-Tier-Modeling-Daten, wieder so, wie soll ich sagen, wieder ein englischer Begriff. Also wir haben auch teilweise Datenanbieter aus Drittländern, die sogar mit einer anspruchsvolleren Methodik, als wir sie die vorgeben, rechnen. Und die werden dann sogar separat ausgewiesen in der GFLI. Also das heißt, Datenqualität ist uns ganz, ganz wichtig. Ohne eine entsprechende Qualitätsprüfung kommt da kein Datensatz rein. Ja. Weil sonst würden wir uns ja de facto selbst ins Knie schießen. Ne?
Also ja. So wie ich Sie verstanden habe, ist das ja eine Methodik, die also der gesamte Fußabdruck, oder wir nennen es jetzt mal Fußabdruck, aber das ist ja, oder oftmals wird es ja CO2-Fußabdruck genannt, aber es ist mehr wie der CO2-Fußabdruck, es ist ein gesamter Fußabdruck, kann man sagen, ja.
Ja, eine Umweltbilanz.
Ja, genau. Es ist der Environmental Footprint, also der Umweltfußabdruck. Der, so wie ich Sie verstanden habe, dann von der EU auch anerkannt ist, ja. Kann man sogar so weit gehen und sagen, der kann im Rahmen von Zertifizierung auch anerkannt werden?
Ja, genau. Also dieses ganze Vorgehen im Rahmen des PEFs ist zertifizierbar. Stand jetzt spricht man noch weniger von einer Zertifizierung, weil das ist ja alles sehr kompliziert. Das heißt, was dort gemacht wird von den Zertifizierungsunternehmen, ist ein sogenannter Critical Review. Das dauert ein bisschen länger. Das ist Stand jetzt alles noch sehr kompliziert. Ich denke, wir werden am Ende vielleicht noch mal kurz sprechen, wie kann man diesen Prozess vielleicht in Zukunft auch noch verschlanken. Aber das ist möglich und das ist natürlich aus meiner Sicht ein absolutes, wie soll man sagen, Win-Win. Ne? Weil wenn wir eins gelernt haben jetzt, vor allen Dingen auch noch mal in den letzten Jahren, wir können nicht einfach irgendeine Aussage zum Thema Klimaneutralität oder umweltfreundlich fällen, wenn sie nicht zertifizierbar ist, weil man macht sich Standepeder angreifbar. Das ist also allein die Presse der letzten 6 bis 8 Wochen zeigt das wieder erneut. Müssen wir nicht mal in unsere Branche gucken. Können wir auch immer, ich weiß nicht, das Unternehmen Katjes, ne, die bietet ja schon seit längerem klimaneutrale, ja, also ich sag mal sowas wie Gummibären an, ne, und haben deswegen wegen dieser Aussage ein Gerichtsverfahren im Moment zu bestreiten. Also wir sagen, es muss zertifizierbar sein, PEF ist zertifizierbar. Ansonsten würde ich tatsächlich allen Berufskollegen abraten, solche Aussagen dazu zu tun.
So, jetzt haben wir da die Datenbank. Sie haben das berichtet, wie die Daten da reinkommen. Und wie kommt jetzt diese Daten in den Futtermittelbetrieb, damit er für sein Futter die Werte errechnen kann?
Ja, da gibt es unterschiedliche Wege. Also
Man kann ja da nicht einfach anrufen und sagen, schick mir.
Oh, das wäre schön. Ja, also aber tatsächlich sind wir jetzt langsam sogar schon auf dem Weg. Also ich würde da vielleicht einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit machen, weil ich mache das ja schon seit 10 Jahren. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass wir noch vor 5, 6, 7 Jahren bei der Agravis damals das alles händisch gerechnet haben. Also da hat man mit viel Mühe, mit viel Kleinstarbeit die Daten alle einzeln zusammengefügt. Jetzt ist seitdem einiges passiert und es gibt mehrere Softwarelösungen am Markt verfügbar, um den ökologischen Fußabdruck aus der Futtermittelproduktion einerseits, aber natürlich auch anschließend aus der Tierhaltung, also aus der Erzeugung von tierischem Protein zu ermitteln. Und diese Software-Tools sind immer schon geknüpft an Datenbanken. Wir leben in einer digitalen Welt. Ich sage es Ihnen ganz offen und ehrlich, und ich werde keine Werbung für eins dieser Tools machen. Aber Tools generell machen Sinn. Also digitale Lösungen, die alle diese unterschiedlichen Daten zusammenführen, in diesem Fall machen wirklich Sinn. Und davon gibt es einige inzwischen. Mhm. Was jetzt tatsächlich die dritte Ausbaustufe ist, ne, also wir kommen von ganz händisch hin über digitale Tools jetzt an den Punkt, wo wir eigentlich bei der klassischen Optimierung im Futtermittelwerk neben den Faktoren, die wir ja immer schon berücksichtigt haben, die auch deklariert werden, demnächst vielleicht direkt auch diese ökologischen Informationen mit optimieren können. Wohlgemerkt, noch alles optional. Aber der Idealfall ist natürlich, und da sind wir jetzt auch schon im Austausch mit den unterschiedlichsten Unternehmen, die halt eben Optimierungssoftware anbieten, dass man dann in Zukunft diese Informationen in der Optimierung einfach direkt mitlaufen lässt.
Ja.
Das ist eigentlich eine sehr spannende Entwicklung, wie ich finde.
Ja, und derzeit werden diese Informationen ja noch gar nicht alle abgefragt. Ja? Lohnt es sich trotzdem, schon sowas zu machen und zu berücksichtigen?
Ja, auf jeden Fall aus meiner Sicht, aber Sie haben mit mir hier ja auch einen Überzeugungstäter, ne? Ich glaube, deswegen bin ich heute auch hier. Also ich glaube, wir alle wissen und sehen, dass Umweltthemen und Nachhaltigkeitsthemen nicht mehr wegzudenken sind. Ich persönlich glaube auch nicht, dass wir dafür gesondert entlohnt werden, aber was ich mir leider, und ich sage es ganz offen dazu, sehr gut vorstellen kann, ist, ich sag mal, so ein bisschen wie wir in Dänemark das ja auch schon sehen, die Entwicklung, dass wir so eine Art CO2-Steuer oder Umweltsteuer irgendwann bekommen werden. Das heißt, ich würde jedem Kollegen dringendst empfehlen, sich mit dieser Thematik, ich sage jetzt mal ökologischer Fußabdruck meiner Produkte, sei es ein Futtermittel, sei es aber auch ein Stück Fleisch, ich arbeite bei Big Dutchman, ne? Sei es einer Stalleinrichtung, dringendst zu befassen, weil ich glaube, dass diese Themen wirklich elementar wichtig sein werden. Nicht, also und wie gesagt, das ist mein... ja, vielleicht auch meine Ernüchterung nach 10 Jahren, nicht um damit zusätzlichen Profit zu generieren, wohl aber um die Lizenz zum Wirtschaften zu erhalten. Ne, wir sprechen ja immer gerne von der License to Operate.
Sie haben ja auch einige Berechnungen gemacht, also insofern sind Sie ja damit auch in die Praxis gegangen und war das jetzt eine reine Information oder hat das auch was gebracht? Vielleicht sogar wirtschaftlich.
Ja,
man sagt ja immer, die Kriterien der Nachhaltigkeit, da dürfen wir die Wirtschaftlichkeit nicht vergessen.
Ja, auf
jeden Fall. Ist ja zum Schluss der, darf ich jetzt sagen, leider oder Gott sei Dank oder wie, nochmal ein zusätzlicher Anreiz, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das auch nochmal wirtschaftlich interessant ist. Ja,
ja auf jeden Fall.
Was haben Sie dabei rausbekommen?
Ja, also genau, wir haben, und das war dann gemeinsam mit den Kollegen bei der GS, also damals noch GS Aki, jetzt ja GS, haben wir mehrere Durchgänge auf echten landwirtschaftlichen Betrieben, ne, damit man halt eben weg von der Modellrechnung hin zur echten Rechnung kam, gemacht und haben festgestellt, dass es da wirklich ganz, ganz viel Potenzial gibt. So will ich das mal einfach zusammenfassen. Also wir können anhand von Zahlen zertifizierbar belegen, dass man allein durch moderne Fütterung den ökologischen Fußabdruck aus der, in diesem Fall war es die Schweinehaltung, um bis zu 25% reduzieren kann. 25% meint jetzt alle Umweltwirkungen, also CO2 plus Versauerung plus Landnutzung plus Feinstaub und dergleichen mehr. Und dann natürlich auch nochmal aufgedröselt in die einzelnen Kategorien. Wenn ich da jetzt mal nur von CO2 spreche, dann kann man allein mit moderner Fütterung gut und gerne 10% CO2-Emissionen einsparen. CO2 versteht jeder. Wenn wir dann mal über die Stickstoff- und Phosphor-Emissionen sprechen, also über das Thema Nährstoffmanagement, dann schaffen wir lockerlässig 25% Einsparung, nur durch moderne Fütterung. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben wirklich erstmal nur die Fütterung angeguckt. Wir haben noch überhaupt nicht gesprochen über biologische Leistung. Also wir haben die natürlich mit eingerechnet, aber wir haben die nicht verbessert. Wir haben nicht gesprochen über den Schlachthof, wie effizient er ist. Wir haben lediglich eine Art Standard Emissionswert vom Schlachthof mitgenommen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob die Gülle, ich sage jetzt mal, mit modernsten Techniken ausgebracht wird oder nicht. Also wir haben da auf dem landwirtschaftlichen Betrieb enormes Potenzial. So, und jetzt Ihre Eingangsfrage war, was bringt das dem Landwirt, ne, glaube ich? Also Sie haben das anders formuliert, aber was bringt es ihm? Ich habe gesehen auf diesen Betrieben, dass wenn wir diese Rechnung durchführen, dass die Landwirte einen belegbaren Nachweis dafür bekommen, dass sie eben nachhaltig wirtschaften oder dass sie Stellschrauben, ich sag mal, drehen können, um nachhaltiger zu wirtschaften. Und sie müssen dafür das Rad nicht neu erfinden. Sie müssen im Prinzip eigentlich nur gute landwirtschaftliche Praxis durchführen. Und ganz ehrlich, für mich, ich war total begeistert. Win, win, win. Also der Landwirt macht einen guten Job und kann gleichzeitig dabei seine Umweltperformance verbessern. Und jetzt kommt der dritte Punkt und kriegt dafür einen belegbaren Beweis. Und das ist ja, letzteres, ist ja eigentlich genau das, was die Landwirte brauchen. Einen belegbaren Beweis dafür, dass das, was sie tun, wirklich auch nachhaltig ist. Deswegen bin ich so begeistert und motiviert auch von diesem Konzept, weil wir es aus meiner Sicht zumindest geschafft haben, einen belegbaren Beweis anzubringen, dass halt eben auch moderne Tierhaltung nachhaltig ist.
Danke sehr, das war ein gutes Schlusswort. Und wie üblich muss ich diesen Podcast beenden mit dem Satz: Das war nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, weil wir nicht genug Zeit haben. Aber ich glaube, das ist ein Dauerthema. Das wird uns jetzt anders als in der Vergangenheit häufiger und in kürzeren Abständen wieder beschäftigen. Wir haben da einen ersten Überblick jetzt zubekommen, so will ich das mal sagen. Ja. Zum Schluss aber die Frage an Sie natürlich, lebt Lina von Fricken nachhaltig?
Auf jeden Fall, so gut ich das kann. Ich persönlich finde, Nachhaltigkeit ist was ganz Persönliches und insofern auch ich tue mein Bestes.
Das sagen wir jetzt mal dem Landwirt, dass das was ganz Persönliches ist, Nachhaltigkeit. Aber okay, er liebt seine Schweine, er liebt seine Kühe, insofern glaube ich, dass das so ist. Das heißt, woran kann man das erkennen, wenn wir jetzt mal wieder auf die ganz einfachen Kriterien zurückgehen? Sie fahren mit dem Fahrrad zum Büro.
Tatsächlich tue ich das, ja.
Sehr gut, das ist schon mal ein guter Anfang, ja. Sehr gut, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für diesen kleinen, ja, sagen wir mal, Husarenritt durch den Environmental Footprint, durch die Umweltwirkungen von Futtermitteln und wie man das methodisch angehen kann. Und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit viel Erfolg und hoffe, dass alle heute eine Menge davon mitgenommen haben und können sich natürlich jederzeit an Sie oder uns wenden. Vielen Dank. Und wir können uns gleichzeitig bei unseren Zuhörern verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss alle zusammen.
Tschüss zusammen.